Herzlich willkommen bei Rapri Talk, dem Podcast rings um Themen der Raprika. Diese Folge ist eine Aufnahme des Vortrags und der Fragerunde mit dem Titel Hass im Netz, welcher 2023 auf dem Fokus Festival gehalten wurde. Juliane vom Ich bin hier e.V. macht darin deutlich, welche verschiedenen Formen es von Hass im Netz gibt und welche Rollenbilder darin eingenommen werden können. Gefördert wurde der Vortrag von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Macht euch stark gegen Hass im Netz.
Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Juliane Chakravarti. Ich komme von der Organisation Ich bin hier. Ich erzähle gleich nochmal, wer das ist, aber jetzt erstmal ein bisschen was zu mir. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin mit langjähriger Leitungserfahrung, bin in sehr vielen sozialen Organisationen tätig gewesen und arbeite jetzt sehr viel im Ehrenamt, auf Vorständen und Aufsichtsräten und bin Vorständin von Ich bin hier. Bevor wir hier mit in das Thema einsteigen, soll um Hass im Netz gehen, um digitale Zivilcourage und um Selbstschutz, wenn man sich mit Hass im Netz auseinandersetzt. Einmal eine kleine Netiquette am Anfang, das ist ja inzwischen üblich an vielen Stellen, aber wir finden es auch immer wichtig, dieses Thema Hass im Netz hat für viele Leute mit Erfahrungen zu tun, auch mit unangenehmen Erfahrungen zu tun und wir wollen hier die Möglichkeit geben, dass sich Menschen zu dem Thema austauschen können, wenn sie das möchten. Und dabei ist es uns wichtig, dass hier Vertrauen bleibt, gerade wenn man sich eventuell an anderer Stelle wieder treffen könnte, dann soll das, was hier besprochen wird, nicht ausgetauscht werden. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, jeder, der Erfahrungen von Hass im Netz berichtet, ist für uns erstmal glaubwürdig. Wir fangen nicht an zu diskutieren, ob das so stattgefunden hat oder nicht, weil wir denken, wir stellen uns auch auf die Seite der Opfer. Das nur einfach vorweggeschickt. Es wird gar nicht so lange zu diesem Thema gehen, nur so als so einen kleinen Einstieg. Na? Was sind unsere Themen heute? Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit und wir haben vier Schwerpunktthemen. Das eine ist die Mission von Ich bin hier, wer sind wir, was machen wir, warum machen wir das? Das zweite ist Mechanismen der Stimmungsmache. Dahinter verbergen sich so Themen, wie entsteht der Hass im Netz, was bedeutet er, welche Auswirkungen hat er auf Betroffene? Dann geht es darum, wer sind eigentlich die Akteurinnen dieser Online-Debatten, wer sind die, die da aktiv werden und Hass verbreiten. Und als letztes, was kann ich tun, wenn ich dem Hass die Stirn bieten möchte? Oder jede Einzelne. Und eventuell gibt es die Möglichkeit, wenn ihr das so zu Lust habt, auch noch mal kurz zu diskutieren, wollen wir das eigentlich und was bedeutet das? Weil es gibt ja auch gute Gründe, warum man sagt, da will ich lieber gar nicht so tief drin eintauchen. Eine kleine Aufwärmübung, einfach hier nochmal, weil die Gruppe so klein ist. Gibt es hier jemanden, der digitale Angriffe beobachtet hat? Hast du darüber gesprochen? Mit wem hast du eventuell darüber gesprochen? Und welche Konsequenzen hast du für dich daraus gezogen? Einfach hier offen in die Runde gefragt. Wer nichts sagen möchte, muss dazu auch nichts sagen. Aber wer was sagen möchte, darf das gerne tun. Du möchtest berichten. Ja, kannst du hier einmal zum Mikro kommen oder ist dir das unangenehm? Aber dann können dich die anderen besser verstehen.
Hallo. Also ich habe damit persönlich keine Erfahrung. Ich bin eigentlich hier, weil mich das Thema interessiert. Ich habe damit auch nichts am Hut, weil ich nicht so oft im Internet bin. Also ich nutze das Internet, aber ich lasse mich nicht davon benutzen. Genau, also ich wollte mich einfach informieren. Genau.
Vielen Dank. Gibt es noch jemand, der dazu was sagen möchte, der Erfahrungen gemacht hat oder Hass im Netz beobachtet hat?
Ja, also ich persönlich gegen mich gerichtet habe das noch nicht erlebt, aber ich finde, es begegnet einem eigentlich auf sehr vielen Seiten irgendwie, sei es nur YouTube oder so. Da muss man einmal so in die Kommentare guckt, wenn die nicht deaktiviert sind, dann ist immer irgendwer, der irgendeinen blöden Kommentar irgendwie hinterlässt.
Und darf ich direkt fragen, wenn du es beobachtet hast, wie bist du damit umgegangen? Hat das Auswirkungen auf dich gehabt oder ist es jetzt einfach so, du hast es gemerkt? Weil ich frage, ja. Wird es jetzt deutlich?
Wie die letzte Frage, habe ich nicht ganz verstanden.
Hat es für dich irgendwelche Auswirkungen gehabt?
Also ja, emotional. Also ich glaube, es macht schon irgendwie betroffen, traurig, wütend. Aber man hat ja keine, also außer wenn man da jetzt irgendwie anfängt, einen ewig Streit anzufangen oder so, hat man ja eigentlich nicht wirklich Hebel, so da anzusetzen. Oder es fühlt sich so an zumindest.
Dankeschön. Ich gehe mal weiter. Es sah nicht aus, als ob noch ganz viele was sagen wollen. Und es soll auch kein Druck sein, hier was sagen zu müssen. Ich hatte euch gesagt, ich will ein bisschen was zu Ich bin hier erzählen. Wer ist Ich bin hier? Wo arbeiten wir? Was machen wir eigentlich? Und wir sind entstanden 2016, weil unser Gruppengründer, ein Hamburger Unternehmensberater, hatte Besuch aus Schweden, einen Weihnachtsbesuch, und der hat ihm erzählt, dass es in Schweden so eine Initiative gibt, die sich bei Facebook gegen Hass im Netz wehrt. In Schweden heißt die Jägerhaar. Ich kann nicht gut Schwedisch sprechen, aber so ähnlich wird es ausgesprochen. Und dann hat er sich hingesetzt über Nacht und hat da so eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Das war für den Weihnachtsbesuch, ne? 22. Dezember oder 21. Dezember. Und als ich persönlich diese Gruppe gefunden habe, das war Ende Januar, da hatte die schon 4.000 Mitglieder auf Facebook. Und als wir dann hinterher den Verein gegründet haben, das haben wir nämlich im September desselben Jahres gemacht, da waren wir 10.000 Mitglieder, und wir haben jetzt im letzten Jahr waren wir bei 40.000 Mitgliedern. Das heißt, es gibt und es gab 40.000 Mitglieder, und das sind mal mehr, mal weniger, weil natürlich nicht alle Leute ständig dabei bleiben und ständig Zeit haben, die entschieden haben, sie wollen Hass im Netz nicht einfach stehen lassen und wollen dagegen vorgehen. Diesen Verein haben wir gegründet, weil wir irgendwann festgestellt haben, wir könnten so einen Infostand machen und hätten dafür auch eine Spende kriegen können, damit man Material drucken kann. Aber als Facebook-Gruppe ist man gar keine Körperschaft und kann gar keine Spendenbescheinigung ausstellen oder Geld ausgeben. Also haben wir uns auf das urdeutsche Instrument des Vereins gegründet und haben im Laufe der Zeit, wir sind seit 2017 im Verein aktiv, haben wir einmal diesen Bereich des Aktivismus, also sich gemeinschaftlich zu wehren gegen Hass im Netz in verschiedenen Formaten an verschiedenen Stellen. Der zweite Teil ist die Öffentlichkeit, für das Anliegen zu werben. Deswegen stehe ich zum Beispiel heute hier. Und der dritte Teil ist, dass wir Bildungsarbeit machen. Unsere Vereinsmitglieder und die Gruppenmitglieder haben dann irgendwann gesagt, Mensch, eigentlich muss man das doch lernen. Man kann dem doch nicht so ausgeliefert sein. Und so wie zumindest es die Generation meiner Eltern zum Beispiel auch mal in der Zeitung einen Leserbrief geschrieben hat und eigentlich wusste, was macht man denn da, wenn man sich über irgendwas ärgert, wie schreibt man das, müsste man doch eigentlich auch lernen, wie man sich gegen Hass im Netz wehrt und wo man sagt, das ist nicht in Ordnung, das geht nicht, mit wem will ich da zu tun haben. Und wir haben uns jetzt das Motto gegeben, wir stehen für Befähigung und Solidarisierung für eine starke Demokratie im digitalen Raum. Unsere öffentlichen Auftritte sind dann eher bei solchen Gelegenheiten wie hier, also im Rahmen dieser Bildungsarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit. Hier würde ich mich mit euch nicht über das Thema, was sage ich jetzt bei Hass im Netz, bei einer öffentlichen Bürgerversammlung oder bei einer Demonstration auseinandertauschen. Ich glaube, das können andere besser als wir als Organisation. Oder wie definieren wir eigentlich Hass? Es gibt ja ziemlich viel, also diejenigen, die es dann lesen, die wissen auch, dass da immer steht, ja, Hass ist doch nur so eine Emotion, das ist doch nur eine ausgedrückte Meinung. Was ist denn das Problem? Was ist ja irgendwie, das wird man doch nochmal sagen dürfen. Und wir sagen aber, nee, darum geht es nicht, sondern es geht, wenn wir von Hass sprechen, geht es um aggressive und abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Und wenn man genau hinguckt, sind das in der Regel Gruppen, die über keine besondere gesellschaftliche Macht verfügen, über Gruppen, die ihre Rechte öffentlich einklagen oder deutlich werden. Und ich sage jetzt mal zwei Beispiele, damit es nochmal so deutlich wird. Als Annalena Baerbock und Ricarda Lang einfach nur Politikerin mit einem aufstrebenden Amt waren, da hat sich keiner damit beschäftigt, ob sie gut Englisch sprechen oder wie sie aussehen. Aber als man sie einer Partei zugeordnet hat, als sie in ein Amt gekommen sind, als sie öffentlich sichtbar geworden sind, als sie ihre Sachen sagen durften, da haben Beschimpfungen und Angriffe im digitalen Raum in ganz hohem Maße zugenommen. Und das trifft natürlich auf andere Menschen, die überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich auszudrucken und sichtbar zu machen, trifft das in noch viel größerem Maße zu. Logischerweise sind das eben Menschen, die aufgrund ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Zuwanderung, ihrer sexuellen Orientierung eben in besonderer Weise als Gruppierung angesprochen werden. Und immer dann, wenn sie sichtbar werden, wenn sie auftreten, wenn sie sich nicht mehr still und heimlich verstecken und in die Ecke zurückziehen, werden sie in besonderem Maße Ziel von Angriffen. Deswegen dieser Begriff von Hass und Hetze. Was sind die Folgen? Du hattest gerade gesagt, das nimmt einen emotional auch mit, aber eine wesentliche Folge ist zum Beispiel, dass Menschen sich aus dem Netz zurückziehen, dass sie sagen, das tue ich mir doch nicht mehr an, ich sage doch hier meine Meinung nicht mehr, wer weiß, vielleicht werden dann auch Drohungen laut, warum muss ich mir das, müssen das alle meine Freunde lesen, dass ich hier als fette Schlampe beschimpft werde, bloß weil ich da mal meine Meinung gesagt habe, oder was ist denn da so? Also viele Menschen machen von ihrem Recht auf Meinungsäußerung nicht mehr Gebrauch und sagen nicht, ich habe da eine andere Meinung dazu. Und für unbefangene Beobachter entsteht so der Eindruck, es gibt überhaupt nur diese Meinung, es gibt nur diesen Hass und diese Hetze, es gibt nur dieses laute Schreien. Und alle die, die eigentlich eine andere Meinung haben und von der ich glaube, dass es immer noch eine Mehrheit ist in unserem Land, die ziehen sich immer mehr zurück und trauen sich eben immer weniger, ihre Ansichten zu äußern und ihre Meinungen zu sagen. Und damit wird ein öffentliches Bild hervorgerufen. Also das ist das, was wir in den letzten Wochen mitkriegen. Immer dann, wenn es auch gesellschaftliche Konflikte gibt, wenn es gesellschaftliche Themen gibt, die auch besonders diskutiert werden müssen, die ja auch wichtig sind, in der Demokratie zu diskutieren, hat man inzwischen den Eindruck, es gibt nur noch ein, zwei Meinungen, nämlich die der Regierung und die der Opposition. Die Wahrheit ist eine andere. Aber es ist auch eine Wahrheit, dass eben viele Menschen, die eine andere Meinung haben, die eine differenzierte Meinung haben, die noch mal Zeit zum Nachdenken brauchen, die sich nicht so leicht entscheiden können, ob sie eher für Frieden, Waffen ohne Waffen oder eher für das, wo Recht zu Unrecht wird, wird nie Widerstand zur Pflicht. Das sind ja zwei Positionen, die ganz lange schon in unserer Gesellschaft auch nebeneinander existieren. Und das ist nicht so leicht, da eine Stellung zu beziehen im Falle von bewaffneten Konflikten. Und wer dafür Zeit braucht und wer sich Meinungen durchlesen kann, hat inzwischen den Eindruck, er darf da gar nicht mehr mitreden oder sie darf da gar nicht mehr mitreden. Ich habe euch ja eben schon die Definition von Hass gesagt, aber um welche Dimensionen geht es hier eigentlich? Das, was wir beobachten in den sozialen Medien. Einmal geht es um strafrechtlich relevante Aussagen, die tatsächlich sowohl im öffentlichen Raum wie auch im digitalen öffentlichen Raum immer wieder geäußert werden oder eben auch vor allen Dingen auch in der Bildersprache geäußert werden. YouTube war ein Beispiel, aber auch bei Instagram oder bei anderen Formaten. Facebook, TikTok, da wissen wir es ganz viel. Aber es geht auch um menschenfeindlichen Aussagen im Rahmen der Meinungsfreiheit. Das heißt, sie sind nicht durch Strafrecht angreifbar. Wenn man also eine Anzeige erstattet, wird unter Umständen das Gegenüber nicht verfolgt, weil es sich eben nicht um Volksverhetzung handelt oder Zeigen verfassungsfeindlicher Organisationen. Aber sie sind trotzdem menschenfeindlich. Und sie machen ein Bild davon, was okay ist, in der Öffentlichkeit oder in der digitalen Öffentlichkeit zu sagen oder über andere Menschen zu urteilen. Und zumindest, ihr seht ja, dass ich ein kleines bisschen älter bin. Als ich zur Schule gegangen bin, haben wir gelernt, bestimmte Begriffe gar nicht zu benutzen. Die sind inzwischen aber schon sehr in den Sprachraum übergegangen. Das ist ja klar, aber trotzdem würden viele Menschen, wenn sie nicht gerade auf dem Schulhof stehen, nicht zu der anderen sagen, du fette Schlampe. Im digitalen Raum scheint es aber sehr selbstverständlich, dass man solche Sachen sagen darf, ohne dass sich das Gegenüber überlegt, ob es jetzt eine zivilrechtliche Beleidigungsklage einreichen will. Wir haben die negative Tonalität, dafür gab es ja eben auch ein Beispiel. Wir haben manipulierte Argumentationstaktiken. Wer sich mit Logik beschäftigt, kann das relativ schnell erkennen. Aber es gibt eben auch Fake News. Wahrscheinlich haben die meisten von euch in den letzten Wochen eben gesehen, dass diese Debatten über künstliche Intelligenz und darüber, was man eigentlich glauben darf und was man nicht glauben darf, egal ob es dann jetzt ChatGPT ist oder ob es dann bildbasierte künstliche Intelligenz ist, das Vertrauen lässt immer wieder nach. Und das hat natürlich damit zu tun, dass bestimmte Argumentationstaktiken manipuliert werden, dass bestimmte Sätze immer stärker auf die Leute einprasseln und die gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen und an welcher Stelle. Und es gibt letztlich den Missbrauch journalistischer Formate. Das wissen wir auch an anderer Stelle. Viele Sachen, also die so in so Werbebotschaften kommen, häufig als journalistische Artikel daher. Es gibt bestimmte Zeitungen, die solche Inhalte bringen. Aber trotzdem erschüttert das ja das Vertrauen dessen, was Menschen in die Öffentlichkeit haben oder in ihr Gegenüber haben oder darein, wie Menschen eben überhaupt in der Lage sind, noch ihre Meinung zu sagen und immerhin ein grundgesetzlich garantiertes Recht auf Meinungsfreiheit offen auszuüben. Also wir üben das hier sowieso nicht so selbstverständlich, wie zum Beispiel in den USA, wo es zur schulischen Erziehung dazu gehört, eben auch in Debattenclubs zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Menschen das tun und wenn sie dann sich hinstellen und ihre Meinung sagen, auch wenn es vielleicht eine abweichende Meinung ist, dann müssen sie damit rechnen, dass sie eben niedergeschrien werden und das auch im digitalen Raum passiert. Und dann möchte ich noch einen ganz wichtigen Faktor erwähnen, nämlich die Rolle der Plattformen dabei. Also wenn ich von Plattformen spreche, kann ich sie alle nehmen, es ist egal, die Debatten um X, formerly Twitter, wie es so schön heißt, oder TikTok oder Facebook oder Instagram, kriegen wir an allen Stellen mit. Aber natürlich alle Plattformen haben zunächst mal ein Interesse daran, dass die Menschen sich da möglichst lange aufhalten. Das ist ja logisch, weil sie darüber ihre Werbung zeigen. Und haben eben mit den Algorithmen, also mit den mathematischen Formeln, ein System ersonnen, um Menschen die Inhalte so darzubieten, dass sie auch immer weiterlesen, auch wenn sie das eigentlich nicht wollen. Also viele kennen das und wenn wir so Seminare machen, dann machen wir manchmal so Kommentierübungen und dann stellen die Leute fest, boah, das war jetzt eine halbe Stunde eigentlich. Wollte ich doch nur mal ganz kurz gucken, ob es in meiner Nachbarschaft inzwischen in der Gruppe mit den entlaufenden Katzen was Neues gibt. Und jetzt habe ich da eine halbe Stunde gesessen oder noch viel mehr. Und das ist nicht nur eine Frage, dass das besonders junge Menschen wären. Denen unterstellt man das ja sowieso, dass sie immer nur mit dem Handy am Ohr rumlaufen und in sozialen Medien. Aber Ältere trifft das natürlich auch. Und wenn wir über die Plattform Facebook reden, auf der wir sehr viel aktiv sind, dann ist es natürlich gerade eine ältere Zielgruppe, die gar nicht gelernt hat, als Kinder und Jugendliche damit umzugehen mit den sozialen Medien und die auch viel mehr freie Zeit haben, gerade wenn sie oberhalb des Rentenalters sind und dann da sehr viel Zeit verbringen, wenn sie dann eben nicht das Nachmittagsprogramm im Fernsehen gucken oder sowas. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Und die Plattformen nutzen das aus. Das heißt, sie stellen für jeden Einzelnen, vielleicht wissen es einige von euch, aber vielleicht andere wissen es vielleicht nicht, jeder Einzelne von uns hat ein ganz eigenes Facebook oder ein ganz eigenes TikTok oder ein ganz eigenes Instagram. Die Beiträge, die uns gezeigt werden, sind nicht identisch für alle, die wir sind, sondern die werden von den Plattformen vorgefiltert. Das, was hängt zum Teil mit Einstellungen zusammen, die wir mal selbst machen können, ob wir einstellen, wir wollen zuerst die relevantesten oder zuerst die neuesten sehen. Aber grundsätzlich machen die Plattformen das so, dass sie uns Beiträge von den sogenannten Top-Usern oder Top-Fans als erste zeigen, dann die von unseren Freundinnen. Dann zeigen sie uns Beiträge mit vielen emotionalen Reaktionen. Das heißt, immer dann, wenn Menschen Herzchen drunter machen oder wenn sie Wut-Smileys drüber machen, dann geht der Algorithmus davon aus, da ist gerade eine wichtige Debatte da. Das führt dazu, dass Leute da reingucken und dann werden die vielen Menschen gezeigt, die sich auch sonst mit solchen Themen gar nicht so beschäftigen. Und das Letzte ist zeitgleiche und zeitschnelle Reaktionen. Also wenn jetzt gerade irgendwas passiert, egal wo auf der Welt, und innerhalb eines werden Artikel in den Zeitungen geschrieben, dann werden die Beiträge als erstes gezeigt. Warum haben wir uns, das will ich an der Stelle auch mal sagen, warum haben wir uns entschieden, auf Facebook vor allen Dingen aktiv zu sein? Man könnte ja sagen, Facebook ist sowieso out, für die jungen Leute gar nicht mehr so interessant. Das war mal spannend, aber inzwischen, oh, wer hat schon Lust, auf Facebook zu sein? Wir wissen aber, dass eben in den letzten 5, 6 Jahren vor allen Dingen die Medien ihre Seiten alle auf Facebook gepostet haben. Und viele Menschen, die in ihrem Leben zum Beispiel regelmäßig die Sportnachrichten in ihrer Tageszeitung geguckt haben. Ich weiß nicht, wie sie hier heißt, bei mir zu Hause ist es die Hamburger Morgenpost. Und wer eben viele Jahre die Morgenpost geguckt hat, der guckt die jetzt natürlich auf dem Smartphone und nicht mehr in der Papierversion in der Mittagspause. Und dann können die Menschen zum Teil gar nicht unterscheiden, ob sie da eigentlich auf Facebook oder ob sie auf der direkten Seite der Hamburger Morgenpost sind, weil eben die ganzen Zeitungen da sind. Und damit werden natürlich die Nachrichten, die sie lesen, anders als wenn wir uns früher unsere Zeitung aufgeschlagen haben, eben in diese Geschwindigkeit dieser abfolgenden Ereignisse reingestellt und bieten jede Möglichkeit, das zu manipulieren oder darauf eben auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Und das nutzen auch die Menschen, die eben Hass und Hetze verbreiten. Wer sind nun die Akteurinnen, die da Hass und Hetze verbreiten? Wir stellen zuerst mal fest, dass es Stimmungsmache im Netz vor allen Dingen auch ein quantitatives Problem ist, weil nämlich viele gleichgesinnte Menschen ihre Sachen untereinander teilen. Und wenn man dann diese Sachen, die sich sehr schnell im Netz bewegen, über Freundeslisten weiterverteilt werden, dann hat nämlich natürlich jeder, wie wir gerade bei den Algorithmen mitgekriegt haben, kriegt bestimmte Aussagen sehr massiv und sehr massiert und denkt immer, das ist eine Allgemeinheit der Bevölkerung. Wir wissen das zum Beispiel von den Attentätern in Neuseeland oder in Norwegen, dass die immer gedacht haben, wenn sie hier Attentate verüben, dann ist das, weil alle das wollen in der Bevölkerung, weil sie sich eben tatsächlich auf diese Nachrichten verlassen haben. Zweitens wissen wir, dass Hass und Hetze von einer kleinen, aber sehr aktiven und einer sehr lauten Minderheit verbreitet wird. Nur etwa 5% der Nutzer sind für 50% der Hasskommentare verantwortlich. Es sind nur wenige, aber die sind viel im Netz und die sind sehr laut und teilen das eben über ihre ganzen Freundeslisten, sodass dieser Angriff sehr massiv aussieht, auch wenn es vielleicht nur wenige sind. Und wir haben dann nochmal so eine Typologisierung erarbeitet. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern da haben wir einfach mal so geguckt, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun, wenn wir gegen Hass und Hetze vorgehen und Kommentare schreiben. Und wir haben da so eine Abfolge, man kann das wahrscheinlich überall sehen, aber man kann von links nach rechts, ist das wie so auf so einer Zahlenskala. Auf dieser Seite sind die stillen Mitlesenden. Die lesen alles, die sind neugierig, das ist eine ganz, ganz große Mehrheit, aber die werden von sich aus meistens gar nicht aktiv, sondern die lesen vor allen Dingen und verschaffen sich ein Bild. Dann gibt es eine Gruppe, die nennen wir immer die Frustrierten. Das sind Menschen, die haben vielleicht Angst, die haben vielleicht Wut, die haben vielleicht Ärger und sind mit bestimmten Sachen nicht einverstanden, die ihnen passieren oder die sie von der Politik lesen oder in bestimmten Artikeln. Und die wollen sich vor allen Dingen Luft machen. Die wollen vor allen Dingen, dass man ihnen zuhört. Dann gibt es eine Gruppe, der Begriff ist inzwischen relativ verbreitet, die Trolle. Und das sind vor allen Dingen Menschen, die brauchen Aufenthalt, Aufmerksamkeit. Die sind vielleicht ein bisschen gelangweilt, die wollen sich beschäftigen, die wollen, dass man sich mit ihnen beschäftigt und das Thema ist ihnen relativ egal. Und womit sie die Wirkung erzeugen, ist ihnen auch relativ egal. Aber auf dieser Hälfte stehen dann schon Leute, die haben tatsächlich auch einen politischen Anspruch oder ein politisches Programm oder wollen eben Hass und Hetze zu bestimmten Themen verbreiten. Und wir nennen die einmal Infokriegerinnen, dann politisch motivierte Menschen und einmal Extremistinnen, weil das immer auch eine stärkere Radikalisierung bedeutet. Und alle die gehen auch mit unterschiedlich harten Bandagen vor. Also Menschen, und wir wissen das vielleicht zum Beispiel aus der Zeit der großen Corona-Demonstration, da waren ja auch sehr unterschiedliche Menschen. Da waren Menschen, die sich insgesamt gegen die Regierung gewendet haben. Da waren Leute, die wollten nur nicht geimpft werden. Da waren Leute, die haben irgendwie tatsächlich Hass und Hetze verbreitet. Also es ist so eine wilde Gemengelage und so muss man sich das im Netz dann auch vorstellen. Aber wer zum Beispiel eine extremistische Haltung hat oder ein politisches Programm hat, der kann sich in dieser Struktur immer darauf verlassen, dass er Menschen findet, die seine Nachrichten teilen. Zum Beispiel, weil sie frustriert sind, obwohl sie selber vielleicht gar nicht der Meinung sind, dass man gegen Politiker so vorgehen muss, wie man es manchmal gesehen hat oder gelesen hat. Aber sie sind, gerade wenn Menschen unzufrieden und frustriert sind, sind sie eben sehr leicht dafür zu nutzen, dass sie aktiv werden. Ich habe jetzt hier unten noch mal so ein paar Sachen. Wie geht man eigentlich vor, wenn man mit denen sprechen will? Vielleicht kommen wir darauf zurück, wenn die Zeit nachher noch mal reicht. Wenn wir bei diesem Thema sind, wie kann man sich eigentlich gegen Hass und Hetze wehren? Weil wenn man das nur erstmal verstehen will, dann ist es vielleicht noch nicht so wichtig, was die richtige passende Gegenwehr ist. Dann fangen wir nämlich ein bisschen allgemeiner an. Zunächst muss man mal sagen, wie kannst du selbst aktiv werden, wenn du was willst? Und wir haben, eigentlich ist diese Frage, will ich aktiv werden? Will ich nicht aktiv werden, ist ja auch immer so eine Haltungsfrage. Also ich habe es vorhin mit den Zeitungen und den Leserbriefen gesagt, nicht jeder schreibt Leserbriefe, aber wenn man den Eindruck hat, hier werden bestimmte Nachrichten immer weiter verbreitet, dann hat man vielleicht doch schon mal die Idee und sagt, ich will nicht, dass das so weitergeht. Ich will nicht, dass Gruppen angegriffen werden hier, an denen mir liegt oder die ich kenne oder zu denen ich andere Haltung habe. Oder grundsätzlich finde ich es nicht richtig, dass Kinder zum Beispiel lernen, dass man so miteinander sprechen kann, wie das eben passiert. Und viele Menschen, wir haben es vorhin ja schon gesagt, ziehen sich aus dem Netz zurück. Aber viele Menschen können das nicht. Zum Beispiel, weil sie eine politische Organisation vertreten. Sowas wie hier die Organisatoren, die das Fokus-Festival vorbereitet haben. Oder weil sie angegriffen werden, ob sie wollen oder nicht. Oder weil sie zum Beispiel auch das Internet brauchen, um für ihre Arbeit Werbung zu machen. Weil sie vielleicht ein Anwalt sind oder eine Kommunalpolitikerin. Die können ja nicht einfach das Netz abstellen, sondern die müssen sich überlegen, wie gehe ich damit um. Und das allererste, was man tun muss, wenn man sich wehren muss, ist, man muss Hass und Abwertung erstmal erkennen. Das hört sich so leicht an, aber wir wissen alle, dass eben aus der Zeit, als die ersten Straftaten auch öffentlich geworden sind, das Attentat auf Walter Lübcke ist da so ein Beispiel dafür oder die Angriffe in Halle und Hanau, da ist ja die öffentliche Aufmerksamkeit oder die politische Aufmerksamkeit für das Thema gewachsen. Und seitdem gibt es zumindest in einigen Bundesländern auch Sonderstaatsanwaltschaften, die das verfolgen. Und seitdem ändert sich die Sprache auch ein bisschen und viele Leute nutzen zum Beispiel nicht mehr, um Hass und Hetze zu verbreiten, die Kennzeichen verbotener Organisationen oder benutzen keine Begriffe mehr, die volksverhetzend sind. Trotzdem sind sie nicht okay. Also das weiß man schon und trotzdem merkt man nur so ein kleines Unwohlsein und denkt immer, mache ich da was oder mache ich da nicht. Dann muss man auch sein Gegenüber erkennen. Wenn wir uns diese verschiedenen Typen angucken, die ich eben da so vorgestellt habe, ist es sicherlich ein Unterschied, ob ich mit jemandem zu tun habe, der einfach frustriert ist und das Gefühl hat, niemand hört ihm richtig zu, oder ob ich jemanden da vor mir habe, der ein extremistisches Programm verfolgt. Da würde man auch mit unterschiedlichen Reaktionen arbeiten. Man muss eine Meinung vertreten an dieser Stelle. Also die Meinung kann sein, ich möchte nicht, dass so gesprochen wird. Also wenn ich selber Kommentare schreibe und mir fällt manchmal auch keine schlaue Antwort ein, dann schreibe ich meinetwegen, lieber Spiegel, findet ihr es eigentlich okay, dass hier so über gewählte Politiker geschimpft wird, könnt ihr mal gefälligst einschreiten als Redaktion. Dann weiß mein Gegenüber zumindest oder die das lesen, dass ich sage, so ist es nicht richtig zu sprechen. Auch wenn ich in der Frage vielleicht unentschieden bin. Aber das heißt, man muss erstmal für sich eine Position haben zu den Themen, um die es geht. Und dann finde ich es wichtig zu sagen, dass man selber offen, empathisch und respektvoll sein soll. Also wir wollen hier keine Schulhofkeilereien haben. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, selber den Ton und die Fassung nicht zu verlieren, gerade wenn Menschen angegriffen werden, die man mag und die man kennt. Und ein Teil dieser Aktivitäten, gerade derer, die Hass und Hetze verbreiten, ist ja tatsächlich, dass die eben einen immer weiter so in die Enge treiben, dass man selber die Fassung verliert und selber vielleicht nicht mehr freundlich bleibt. Das hilft aber an der Stelle gar nicht. Argumentiere faktenbasiert und sachlich, such dir Unterstützung, das ist das Wichtigste überhaupt. Deswegen sind wir als Organisation entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach zeigen, es gibt Unterstützer und Unterstützerinnen, die andere nicht damit alleine stehen lassen, sondern die sagen, ich bin an deiner Seite oder ich wehr mich auch, wenn ich nicht betroffen bin, sondern wenn allgemein die betroffen sind, die meiner Meinung sind. Und das Allerwichtigste, und da gehe ich auch gleich nochmal mit einer Folie drauf ein, ist, schütze deine Privatsphäre. weil natürlich wer sich in so ein Feld begibt und wer sich entscheidet, selber aktiv zu werden, muss damit rechnen, dass er oder sie als nächstes dann im Fokus steht und selber auch angegriffen wird. Und hier sind lauter so Tipps drauf, die im Großen und Ganzen heißen, atme einmal durch vom Tippen. Also ich finde, es hört sich immer so leicht an, aber man argumentiert besser mit kühlem Kopf als mit heißem Herzen. Das wissen wir alle. Und trotzdem ist es in der Praxis nicht immer leicht umzusetzen. Und wir raten unseren Gruppenmitgliedern auch manchmal an bestimmten Themen, die mit ihnen zu tun haben, erstmal rauszugehen, nicht zu schreiben und dann vielleicht das ganze Tag sacken zu lassen, sich also nicht in jeden Kampf zu stürzen, weil es eben selber auch emotional anstrengend ist, selber dann, wenn man es vielleicht selber nicht betroffen ist oder wenn man nicht zum Zielscheibe von Hass und Hetze wird, ist es aber ein wichtiges emotionales Thema. Fakten anbringen, immer wieder ist ein zentraler Punkt und wir wissen auch aus aktuellen Untersuchungen, dass viele Leute im Internet gar nicht mehr wissen, also selber gar nicht Fakten checken können und manchmal auch nur die Überschriften lesen und dann kommen eben Sachen in die Welt, die überhaupt so nicht stimmen. Und das nachzugucken, dann lieber einmal weniger zu schreiben und zu gucken, kann ich mich über diese Fakten sozusagen schlau machen, kann ich selber was rausfinden, stimmt das eigentlich, was da gesagt wird, ist ein wichtiger Teil, der einen selber auch ein bisschen, ich hätte fast gesagt, schlauer macht oder ein bisschen stärker macht und empathischer macht und wehrtüchtiger oder wehrfähiger macht. Angriffe nie persönlich nehmen. Diese Angriffe hören sich immer persönlich an. Ich habe vorhin ja schon mal so zitiert, wenn da jemand sagt, fette Schlampe oder so, dann denkt man immer, oh, wie war das jetzt mit dem Foto oder sowas, ne? Aber das ist natürlich so allgemein gezielt. Es sind einfach Reizbegriffe, die da verwendet werden und die Menschen eben dazu bringen, wo sollen nichts mehr zu sagen. Und die meisten, die solche Sätze abschreiben, schreiben die eben tatsächlich auch als mit Wortbausteinen oder Textbausteinen und nicht persönlich auf jemanden gerichtet. Aber das kriegt man im Eifer des Gefechts gar nicht richtig mit. Und kurz und bündig, sich nicht in Endlosdiskussionen verwickeln lassen. Das ist nochmal ein wichtiger Teil. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen. In der Demokratie gibt es immer viele Lösungen. Und es gibt immer auch viele gefühlte Wahrheiten und die müssen auch diskutiert werden. Also man kann auch nicht sagen, alles, was irgendjemand sagt, ist dann gleich richtig und die richtige Lösung. Aber wenn wir keine Kultur haben, in der wir diskutieren können, in der wir Meinungen austauschen können, dann werden wir diese Demokratie überhaupt nie weiterentwickeln und schützen können. Und darum geht es in diesem Thema. Nochmal, denn das ist dann schon fast die letzte Folie. Selbstschutz ist ganz wichtig. Schütze dein Profil. Das eine ist, dass viele Menschen, das erlebe ich jetzt jedenfalls immer wieder, wenn ich egal auf welcher Plattform gucke, viele Menschen sind da sehr unbedacht darin, welche Informationen sie über sich selbst preisgeben. Das Geburtsdatum, Fotos der Kinder, Fotos aus dem letzten Sommerurlaub, ne, wo sie mit Freunden waren und man erkennt ziemlich genau, wo das gewesen ist. Das sind alles so Einfallstore und wenn man einmal tatsächlich in so eine Bedrohungssituation gerät, wenn wir an Extremistinnen denken oder so, dann ist das schon nicht so gut, wenn solche Sachen sichtbar werden. Lass einmal einen Schluck trinken. Dann ist wichtig, dass man auch bestimmte Inhalte bei den Plattformen oder nach dem NetzDigi meldet. Wir wissen immer wieder, sagen die Leute, es hat sowieso gar keinen Sinn. Also die Plattformen machen da überhaupt nichts. Aber wenn man sie nicht meldet, dann können sie auch nichts machen. Also zumindest, wenn es mehr Leute tun, wenn sich Menschen verabreden, wenn sie sagen, das ist nicht okay, dann kriegen die Plattformen Druck und müssen an irgendeiner Stelle da einschreiten. Von daher sollte man es auf jeden Fall machen und nicht einfach so sagen, ach komm, ist egal, lass stehen, weil das einen selber auch schwächt, wenn man sich nicht mehr wehrt. im Zweifelsfall auch zivilrechtliche Schritte einleiten. Das ist immer eine Frage, da überlegen Politiker selber immer lange, ob sie das wollen oder nicht, weil sie ja sehr viel auch zur Zielscheibe werden. Und es gibt welche, die sagen, ich lasse das sein, das hat gar keinen Sinn, das sieht nur so aus wie Streit auf dem Schulhof. Aber in Wirklichkeit wird man nur dann, wenn man es, also Menschen wegen Beleidigung verklagt, wird man überhaupt erst in der sie zu einigermaßen zum Schweigen bringen können. Das haben einige Prozesse gezeigt, die an dieser Stelle aktiv sind. Und immer dann, wenn es tatsächlich bei Menschen an den Geldbeutel geht, dann ist es leichter, sie sozusagen dazu zu kriegen, dass sie aufzuhören. Und das Letzte ist, erstatte Strafanzeige. Ich kann hier da nur zitieren, dass also es gibt in Hessen gibt es eine Sonderstaatsanwaltschaft. Und dieser Staatsanwalt hat gesagt, eigentlich als er diese Position gekriegt hat, wollte er das überhaupt nicht. Und hat gesagt, ich wollte eigentlich Karriere machen. Und erst damit, dass er da angefangen hat, diese Staatsanwaltschaft aufzubauen, hat er gemerkt, was das für ein wichtiges Thema ist. Und wir wissen, dass eben viel, was eben an Internetkriminalität sozusagen erkannt worden ist, auch andere Bereiche als nur Hass und Hetze über diese Sonderstaatsanwaltschaften aufgedeckt worden sind. Und die sagen ganz klar, es ist nicht die Aufgabe von Zivilbevölkerung, sowas zu erkennen, wo Straftaten vorliegen. Dafür muss es Polizei geben, dafür muss es Staatsanwaltschaften geben. Das ist unser Rechtsapparat. Auch da will ich jetzt hier nicht die Hoffnung machen, dass das alles was sofort was nützt, wenn man das tut. Aber auf jeden Fall, wenn man nichts tut, dann nützt es eben gar nichts. Und dann können sich die wenigen Hasser, von denen wir gehört haben, können sich eben immer weiter auch mit ihrem Hass und der Hetze ausbreiten und kriegen überhaupt niemals eine Gegenwehr und werden immer stärker. Das war schon meine letzte Folie. Und wir haben es gerade geschafft, dass noch Zeit bleibt für Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, sind ja nicht alle von Anfang an dabei geblieben oder vielleicht sind Fragen offen geblieben. Und ich gebe gerne das Mikrofon ab, wenn jemand noch Fragen hat. Ja.
Wie wollen wir es machen?
Ich glaube, es ist leichter. Oder kann, wenn du laut genug sprechen kannst.
Ich weiß es nicht. Oder hört ihr mich? Oder keine Ahnung. Okay. Also, danke für den Vortrag. Ich war nicht ganz von Anfang an dabei. Bei mir kommt so die Frage auf, warum überhaupt diesen Begriff Hassrede? Gibt es nicht im Zivilrecht und im StGB genügend Verleumdung, üble Nachrede, erbschneidige Sachen, Volksverhetzung, das Ganze, den ganzen Apparatus? Warum braucht man überhaupt diesen Begriff der Hassrede? Und wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli spiele, könnte man ja von rechts sagen oder generell sagen, mit der Hassrede wird eigentlich die Meinungsfreiheit, die ja eigentlich ein hohes Gut ist, beschnitten. Und Leute eingeschüchtert, die, weiß ich nicht, vielleicht Vokabular benutzen, das antiquiert ist oder jetzt Konnotationen hat. Ja, genau.
Ich such die richtige Folie.
Okay, es kann sein, ich war nicht von ganz Anfang dabei.
Genau. Also wir definieren als Hassrede aggressive oder abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Weil das ist nicht immer strafrechtlich relevant. Aber es ist was anderes, als da sagt jemand mal seine Meinung. Also eine aggressive oder abwertende Aussage anderen gegenüber ist sozusagen nicht das Gleiche als irgendwie, ja, ich habe doch meine Meinungsfreiheit. Es ist im Gegenteil so, wenn Menschen sich eben aufgrund der Fachbegriff heißt Silencing, also zum Schweigen gebracht werden und ihre Meinung nicht mehr sagen, dann ist Hassrede genau das Mittel, um andere zum Schweigen zu bringen und Menschen daran zu hindern, ihre Meinungsfreiheit auszuüben.
Okay, und das Gegenargument, das mir dazu einfallen würde, ist, dass ja beispielsweise Pippi Langstrumpf oder andere Kinderbücher, die jetzt nicht unbedingt als Hassrede gelten, mittlerweile eben eigentlich, man könnte ja sagen, gesilenced werden oder zumindest nicht mehr in Originalversion erscheinen, aus Angst, es könnte als Hassrede interpretiert werden.
Also ich glaube, dieser Begriff der Cancel Culture, ne, den du da jetzt nochmal anders umschrieben hast, das ist natürlich nicht das Gleiche, aber es sind auch Mittel, um Leute zum Schweigen zu bringen, das stimmt. Aber in diesem Fall will niemand die Autorinnen zum Schweigen bringen, sondern man will dafür sorgen, dass auch Begriffe, sagen wir mal, nicht mehr genutzt werden, die andere Menschen kränken und die abwertend sind. Es soll eigentlich zu einer größeren Klarheit von Begriffen führen und nicht dazu, dass sie ihre Meinung nicht mehr sagen dürfen. Ich finde, also ich, Cancel Culture ist jetzt nicht mein Schwerpunktthema, ne? Aber trotzdem finde ich, es jemandem zu sagen, ich möchte diese Begriffe nicht mehr hören, hier ist jemand im Raum, den das stört, oder hier ist jemand, der das liest, der das für sich als kränkend empfindet, bitte benutze einen anderen Begriff, ist was anderes als Begriffe, wie wir sie lesen. Ich finde, das ist eine andere Form der Debatte. Und immer dann, wenn man im Gespräch ist, dann hat man auch eine Debatte und dann ist es eben noch was anderes als abwertend. Also ich habe, wenn wir das Ganze mit einem Beamer machen, das geht hier draußen natürlich nicht, dann habe ich ganz viele Screenshots und dann siehst du den Unterschied. Die habe ich natürlich nicht alle aufgeschrieben, aber da war auch eine Wortmeldung.
Ja, auch erstmal vielen Dank. Also als Gedanke zu dem, dass jetzt ein neuer Begriff eingeführt wird, also ich denke, dass Recht auf jeden Fall immer was sehr Dynamisches ist und einfach mit der Digitalisierung quasi einfach eine neue Form von Gegenstand da ist, der halt irgendwie einen neuen Begriff braucht. Insofern, aber der Gedanke war trotzdem ganz anregend oder gut, inwiefern ist denn Hassrede jetzt schon ein zivilrechtlicher Tatbestand? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, gibt es Daten oder Erfahrungswerte, wo dann von Hassrede von euch quasi mit begleitet wird, das zur Staatsanwaltschaft zu geben?
Ich habe dich gesehen, aber ich antworte erstmal auf die beiden Fragen. Also Hassrede ist kein Straftatbestand in dem Sinne, aber die Definitionen werden immer klarer, wenn man sich damit beschäftigt. Aber es gibt ja zumindest diese neue Gesetzeslage gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Die ist jetzt ein Jahr alt, das Gesetz. Und da arbeiten die auch an Definitionen, sodass das immer stärker eingegrenzt wird. Aber die Organisationen, die in dem Feld sind, die haben sich auf diese Definition geeinigt, ne? Damit es eben nicht darum geht, hier eine unliebsame Emotionen irgendwie zu unterdrücken. Das ist der eine Punkt. Und der zweite war Begleitung bei Strafanzeigen. Es gibt eine Organisation namens Hate Aid, die kann ich euch nur ans Herz legen. Geht im Moment ganz groß durch alle Medien durch, weil denen fürs nächste Jahr die Förderung gestrichen worden ist. Die unterstützen Betroffene. Also genau bei der Frage, wenn ich jetzt eine zivilrechtliche Klage einreichen will, muss ich meine Adresse hinterlegen? Wird das dann nicht gefährlich? Bei mir zu Hause kennen mich doch alle. Ist das überhaupt ein Straftatbestand? Ich habe gar kein Geld, um einen Anwalt zu bezahlen. Das sind ja alles Fragen, die sich Betroffene stellen. Und Hate Aid macht das. Die haben auch Renate Künast bei diesem relativ bekannt gewordenen Verfahren unterstützt und haben jetzt mit dem Anwalt Chan Yun Yo zusammen gegen Twitter geklagt wegen Hassrede. Und die haben ein breites Beratungsangebot und helfen, genau diese Fragen zu klären. Hate Aid ist leicht zu finden und wirklich kann ich euch nur ans Herz legen. Die helfen auch zu gucken, wo sind die Profile gut abgesichert und wo nicht. Und vielleicht noch mal der letzte Punkt, weil das mit dieser Definition von Hassrede zu tun hat. Bei uns ist Beleidigung ist immer noch kein Straftatbestand, sondern ein zivilrechtlicher Bestand. Und es ist auch kein Anklagedelikt. Also wenn jemand beleidigt wird, muss nicht die Staatsanwaltschaft von sich aus Aktivitäten, bei einem Tötungsdelikt oder Einbruch müsste sie das, sondern das tut sie nur, wenn Betroffene sich dagegen wehren. Das kommt aus so uralten Zeiten mit der Beleidigung, also von vor zwei Jahrhunderten. Man hat immer noch so das Bild von sich, von Leuten, die sich so befehden gegenseitig. Und die Organisationen im Feld sagen schon lange, es muss auch ein richtiges Antragsdelikt der Staatsanwaltschaft werden und nicht nur ein Antragsdelikt von Betroffenen, weil das eben so stark auch in die Menschenwürde eingreift, was da an Beleidigung manchmal da ist, auch wenn es tatsächlich von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Soweit.
Ja, danke schön. Ich war hier auch nicht die ganze Zeit dabei. Was ich sagen wollte, war, dass es meiner Meinung nach und auch nach Erfahrungswerten einfach nicht unbedingt die richtige Lösung ist, jemanden anzuzeigen online. Einfach aus dem Grund, dass es eine riesige Sicherheitslücke für einen selber darstellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich komme aus einer jüdischen Familie und also keine Ahnung, wenn ich meinen Twitter öffne oder sonst was, sehe ich jeden Tag einen Haufen, also nicht jeden Tag, ab und zu solche Emojis, Nasen-Emojis, Banken-Emojis, alles Mögliche, 6 Millionen Kekse und sowas, was halt solche Abstraktionen von tatsächlichen Beleidigungen ist, die man halt strafrechtlich erstens nicht verfolgen kann. Außerdem gibt man mit einer strafrechtlichen Anzeige oder einfach ein Melden nach Netz.de dem der Person, die man meldet oder halt anzeigt in dem Sinne, die Möglichkeit, Akteneinsicht einzusehen. Und das bedeutet, dass ich als Angeklagter habe ich das Recht, alle Daten, die im Bezug zu sowohl dem Kläger als auch dem Fall vorhanden sind, einzusehen. Das beinhaltet meinen Namen, mein Geburtsdatum, meine Adresse, also eine Wohnanschrift. Und das sorgt halt einfach dafür, dass jeder, wenn ich jetzt irgendeinen Neonazi online melden möchte, weiß dieser Neonazi später halt auch, wo ich wohne, wer ich bin, wie ich heiße. Und das sind häufig Gefahren, die man einfach nicht in Kauf nehmen kann.
Danke für den Beitrag. Das war einer der anderen Punkte, die ich genannt habe, such dir Unterstützung. Weil ich kann das total gut verstehen, dass du sagst, ich möchte gar nicht, dass die meine Adresse haben. Trotzdem möchte ich, dass gegen die was unternommen wird. Und jeder andere, der solche antisemitischen Angriffe sehen kann, kann die ja auch melden. Oder kann tatsächlich selber auch Anklage erheben. Und dafür braucht es eben eine starke Community. Also deswegen sind wir als, ich habe jetzt nur am Anfang nur erzählt, wie wir entstanden sind, aber als wir eben wirklich ganz viel waren, im Moment machen wir eine Pause, um unser aktivistisches Konzept nochmal so ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. Aber wir sind eingeschritten eben als Gruppe, als Dunja Hayali sehr angegriffen worden ist im Netz. Und wir haben es damals geschafft, dass tatsächlich die Reihenfolge der Beiträge sich geändert hat über die Algorithmen. Das heißt, dass andere Inhalte auch sichtbar werden und dass dann auch Leute, die eigentlich nicht der Meinung sind, dass solche Beiträge stehen bleiben müssen, sich mit dem anschließen, dem Protest. Weil das ist ja ein wichtiger Punkt. Es sollen ja die Betroffenen damit nicht alleine stehen, weil die Betroffenen im Zweifelsfall immer verwundbar sind. Das hast du an dem plastischen Beispiel gerade gesagt, aber es sind natürlich Betroffene auch von jeder Form von Hass und Hetze im Netz sind auf besondere Weise verwundbar. Und wir stehen als Organisation dafür, dass sie eben Unterstützung kriegen von Leuten, die sich in dem Moment in der Lage fühlen, Unterstützung zu leisten oder solidarisch mit den Betroffenen dafür einstehen, weil es geht um unsere Demokratie. Also es geht vordergründig um die Betroffenen, aber es geht auch um eine lebenswerte Demokratie, in der eben Menschen nicht eingeschüchtert werden im Netz. Das ist sozusagen die Meta-Ebene und dafür lohnt es sich auch zu kämpfen.
Ja, aber also das ist gut, dass es solche Institutionen gibt. Es ist ja, also klar, vielen Dank. Aber unabhängig davon finde ich auch, dass es immer sehr schwierig ist, sich dann bei so einer Sache auf den Staat zu verlassen. Grundsätzlich, wir haben das ja auch, also ich weiß nicht, ob ihr alle Esther Bejarano kennt. Esther Bejarano ist Überlebende vom Auschwitz. Und die hat einmal eine sehr schöne Anekdote, also nicht sehr schön, also es ist eine gute Anekdote, aber eine traurige Anekdote dazu gebracht, dass sie hatte eine Boutique und vor dieser Boutique haben sich Nazis hingestellt, ich glaube, die haben einen Dritter Weg, hat einen Stand aufgebaut. Und als Demonstranten kamen, haben sich die Polizisten vor die Nazis gestellt, um sie zu verteidigen. Und das ist jetzt natürlich ein abstraktes Beispiel von der Situation im Internet, aber es ist mehr oder weniger das Gleiche. Die Leute, die in die Polizei gehen, ich meine, wir wissen alle, dass die Polizei ein unglaubliches Problem mit Rechtsextremismus hat. Und diese Leute werden sich nicht unbedingt groß ändern im Umgang mit Online-Hass oder sonstigen. Wir wissen alle, der gute, wie hieß der nochmal, der Verfassungsschutzpräsident, der ehemalige Maaßen, der sich dann mit Tommy Frank getroffen hat, um eine Wahlkampagne zu machen. Tommy Frank ist einer der bekanntesten deutschen Neonazis mit einem, ich glaube, einem Druckshop namens Druck 18 und einem Neonazi-Restaurant. Ja, man muss nicht mehr über ihn sagen. Und es ist halt, es sind solche Verbindungen immer gegeben. Es ist immer das Gleiche mit Politikern, die einfach auch, also es fehlt auch das Interesse in der Politik daran, irgendwas zu ändern. Und es gibt keine Vertrauensbasis zum Staat, auf die man aufbauen kann und sagen kann, hey, weißt du was, es gibt eine solide Möglichkeit, in irgendeiner Form Hass einzuschränken, zu verfolgen oder zu verbieten, was halt, ja, die ganze Sache mit der Polizei meiner Meinung nach einfach auch grob sinnlos macht. Ich erinnere mich noch, ich war einmal auf dem Weg nach Ascheberg, ich komme aus Kiel, ich war auf dem Zug nach Ascheberg, da kamen Jungs, ich trage ja häufig diese Kette, kamen drei Jungs an, die haben mir den Hitlergruß gezeigt. Da bin ich tatsächlich zur Bahnhofspolizei gegangen, habe das gemeldet gehabt, es gab Videobeweise und alles Mögliche. Und danach wurde das halt nie weiter verfolgt. Es ist immer das, also ich weiß nicht, ich habe das mehrfach gemacht, es ist immer das Gleiche, es führt zu nichts.
ich kann alles verstehen, was du sagst, und ich kann sozusagen alles erstmal auch abnicken. Die Frage ist bloß, was für eine Alternative gibt es? Weil ich habe genauso wenig ein Interesse davon, dass du angegriffen wirst. So. Und wenn wir gemeinsam dafür sorgen wollen, dass sowas nicht passiert, müssen wir ja irgendwelche Möglichkeiten finden. Ich weiß nicht, ob sie erfolgreich sind. Aber ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel. Und das ist sicher das, was in diesem Fall gefehlt hat, wo du es gesagt hast. Ich bin Feministin und ich kenne wie viele Frauen, dass in fast allen Großstädten hängen diese Schilder. Was tust du, also Hilfetelefon für Frauen, ne? Und da stehen so Hinweise, was machst du, wenn du Zeugin wirst davon, dass eine Frau im Netz, in der Bahn angegriffen wird. Nicht jeder ist in der Lage und geht auf so einen 2-Meter-Mann zu. Nicht jeder oder nicht jede wehrt sich dann gegen körperlich. Aber wenn jeder ein bisschen was macht, wenn der eine die Polizei anruft und wenn der nächste die Notbremse zieht und wenn 2, 3 aktiv werden, sind die Chancen größer. Und das wird man nur tun, wenn man zu gemeinsamen Aktionen kommt. Weil sonst kann man auch gleich sagen, dann können wir alle auswandern. Aber es ist also letztendlich, das war genau das, was ich vorhin meinte, du musst dich positionieren. Wenn du dich entscheiden willst zu sagen, ich will das nicht mehr, dann muss man sagen, ich muss dazu eine Position beziehen. Und wenn man das nicht will, dann hat man schon auch ein Stück weit sich seiner eigenen Kraft beraubt, auch wenn das ein mühseliger und schwieriger Weg ist. Aber entscheiden tut es immer jede und jeder für sich alleine, das ist doch klar. Trotzdem danke für deine Erfahrung. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich habe noch Zeit. Also ob die beiden Kolleginnen noch Zeit haben, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, wann es auf der Bühne weitergeht. Aber wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Das ist nicht der Fall. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag hier und einen schönen Abend.